Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute, was ist eigentlich ein EEG? Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Ja, und wir schauen uns heute mal das EEG an. Was ist ein EEG? Wozu wird es eingesetzt? Bei welchen Erkrankungen wird es genutzt, um eine Diagnostik zu erstellen? Wie fühlt es sich an? Und was genau passiert denn da eigentlich im Gehirn? Diese ganzen Fragen, die klären wir heute. Und dafür habe ich natürlich wieder einen Gast. Er ist ärztlicher Leiter des Epilepsiezentrum und Neuropädiatrie der DRK-Kliniken Berlin-Westend. Und sein Name, Dr. Med. Axel Panzer. Und er wird uns heute alles dazu genauestens erklären. Also, los geht's. Ja, ich freue mich, dass Sie wieder bei mir sind bei Rezeptfrei und sage, hallo Herr Dr. Panzer.
Ja, hallo Herr Henke, ich freue mich auch. Schönes Format.
Ja.
Was machen wir heute?
Heute wollte ich ein bisschen mit über EEG reden. Was ist ein EEG?
Mein Alltag.
Oh, das ist schon mal gut. Was machen Sie denn da?
Ja, das EEG, Elektroenzephalogramm, steckt schon alles in diesem Wortungetüm drin. Mhm. Es geht also um irgendwas Elektrisches, also Ströme. Mhm. Und wir zeichnen die auf. Jetzt kann man Ströme quasi aus allen Zellen ableiten. Und was man braucht, kann man sich ja schon vorstellen, ist einen sehr potenten Verstärker. Denn alles, was Zelle ist, hat irgendwie auch Elektrik. Sprich, jede Membran baut Potenziale auf. Die sind natürlich im Mikrovoltbereich. Und um die sichtbar zu machen, muss ich die entsprechend verstärken. Und dann, wir machen das heute auf dem Bildschirm. Früher wurde das über so Tintenstrahldrucker oder irgendwelche Graphen aufgezeichnet. Und es ergibt sich dann über die Zeit, also wenn man das sozusagen guckt, wie jetzt fange ich am Stand 0 an und schaue mir an, was so eine Zelle elektrisch macht. Und das gucke ich mir über einen Zeitraum an, dann zeichnet der mir auf, wie viel Mikrovolt da unterwegs sind.
Ah, okay.
Das kann halt mal ins Positive, mal ins Negative gehen, je nachdem, wie die Spannung an so einer Membran ist. Wir kennen ja von anderen Membranen sowas wie Osmose, ja, das quasi immer verdünnt wird, also wenn irgendwo eine höhere Konzentration ist, dass solche Membranen also immer nicht völlig dicht sind, sondern immer irgendwas da durchgeht.
Ah, ja.
Und das ist eben nicht nur das Wasser, was da durchgeht, sondern es sind auch immer Elektronenströme, die da stattfinden, sodass wir immer an jeder Membran, also an jedem Trennlinie zwischen zwei Compartments immer eine Spannung haben. Und diese Spannung ist das, was wir messen.
Ah, okay.
Ja. An der Zelle. Das heißt, wir können das mit jeder Zelle machen. Es gab jetzt so einen Kinofilm, habe ich gesehen, da haben sie das mit Bäumen gemacht. Also da wird man auch ein Potenzial messen können.
Ja.
Wenn man jetzt rausfinden will, ob Bäume miteinander kommunizieren, wird es, glaube ich, sehr komplex.
Ja.
Weil natürlich, wir messen sehr grob. Wir messen also ja nicht die einzelne Zelle, das kann man tun, mit entsprechend sehr, sehr, sehr filigranen Messvorrichtungen. Wir sind jetzt extrem grob, weil wir wollen im Elektroenzephalogramm, der Kopf, das Gehirn, wir wollen das Gehirn messen. Nun ist das ja verborgen.
Ja.
Da sind Hirnhäute drauf und da drum kommt der knöcherne Schädel, da drauf kommt die Haut mit einer Unterhaut, Fettschicht und obendrauf noch die Haare. Und da obendrauf wollen wir jetzt messen, was da drin los ist. Da kann man sich schon vorstellen, ist extrem
herausfordernd.
Ja, erstmal ungenau.
Ja, das stimmt.
Also wir sehen letzten Endes die Summe von dem, was da drunter passiert. Das sind 80 Milliarden Zellen. Die haben alle irgendein Potenzial, weil sie alle Membranen haben. Und das Besondere an Neurozellen ist, dass sie ja Befehlszellen sind. Das heißt, mit denen, die geben Impulse ab, weil das ihre Aufgabe ist. Andere Zellen machen nicht so viel mit Impulsen, sondern leben vor sich hin sozusagen und haben andere Funktionen, vor allen Dingen im Stoffwechsel. Im Gehirn ist der Stoffwechsel dafür da, damit die Nervenzellen ihre Arbeit tun können. Und das heißt Impulse geben. Und die sind dann elektrische Entladungen. Und in diesem aktiven Prozess sind zum Zeitpunkt jetzt sozusagen bei mir vielleicht so 3% aktiv. Die anderen, die machen nur, wenn sie danach gefragt werden. Das wechselt ständig. Also es ist eine Interaktion.
Ja.
Und man hat, als man so Elektrizität, hat man ja so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Anführungsstrichen erfunden, also konnte man sichtbar machen, weil wir spüren das ja nicht. Nee. Also außer wenn wir jetzt einen Kurzschluss produzieren beim Wechselstrom. Das wollen wir natürlich nicht, wenn, wenn entsprechend die Spannung hoch ist und der Widerstand dann quasi dazwischen geschaltet ist, dann merken wir das. Aber in diesem Bereich merkt man das nicht. Das sind halt Mikroströme und dann hat das aber noch gedauert bis vor 100 Jahren, fast genau 100 Jahren, dass man gesagt hat, okay, also irgendwie muss ja da im Gehirn, das, da muss auch irgendwas sein. Man hat vorher das EKG schon als elektrischen Impulsgeber quasi ja auch.
Das gab es vorher schon.
Das gab es vorher schon. Ja. Das war, ist ja auch so augenscheinlich sozusagen. Und beim Gehirn hat man das dann so in den 20er Jahren gemessen, weil man jetzt erstmal auch das, die Verstärker überhaupt hatte, dass man sowas sichtbar machen kann. Mhm. Und dann der Mensch, der das gemacht hat, der war in Jena und der war Psychiater und hat quasi diese, diese Vorrichtungen auch selber bedient und konstruiert, natürlich mit entsprechenden Know-how von Physikern. Mhm. Und der hatte so die Idee, dass wenn wir jetzt besonders aktiv denken zum Beispiel oder wenn wir uns hier unterhalten, da muss ja besonders viel Aktivität sein. Und wenn wir schlafen oder nichts tun, dann schlafft diese Aktivität ab.
Ja.
Und dann hat er gemessen und hat festgestellt, irgendwie passt das alles nicht.
Okay.
Weil er konnte was messen, wenn man besonders abgeschlafft war. Und wenn man quasi sich konzentriert hat oder wach war, Augen aufgemacht hat, dann hat er eigentlich gar nicht so richtig gut messen können. Das heißt, der Unterschied zwischen entspannt und mental aktiv war genau andersrum, wie er gedacht hat. Also viel Energie, viel Kommunikation im Gehirn führt zu sehr kleinen Wellen, zu sehr niedriger Spannung. Und wenn wir sehr entspannt sind, dann werden die Wellen höher.
Okay, das verwirrt aber auch erstmal, wenn man.
Genau, deswegen hat er auch erstmal noch, er hat das nochmal 5 Jahre liegen lassen, weil er dachte, das ist alles irgendwie nicht so ganz. Und hat das dann erst 28 publiziert. Also da, seitdem kennen wir das EEG.
Ja.
Ah, und das war also ein langer Weg. Aber was hat er gemacht? Also letzten Endes, genauso wie, ich kenne das Ergebnis nicht von, ich stecke mal Elektroden in so ein Blatt vom Baum und guck mal, was ich da messen kann.
Ja.
So haben die das auch gemacht. Legen wir einfach mal drauf und gucken, was passiert. Und dann kamen Wellen raus. Und das ist ja jetzt schon interessant, dass wenn man sich da 80 Milliarden Zellen vorstellt, die in irgendeiner Weise kommunizieren und sich an- und abschalten im Sinne von Impulse weitergeben, elektrische Impulse weitergeben, dass die Summe davon eine Sinuskurve ist. Also das ist eine sehr harmonische, gleichmäßige Kurve mit, wenn man so im Erwachsenenalter, etwa 10 Impulsen pro Sekunde und das ist eine wunderschöne harmonische Kurve. Die stellen wir uns da, jetzt natürlich alles auf Bildschirm, vorher hat man das schön auf Papier aufzeichnen lassen und da braucht man natürlich entsprechend Platz. Wenn man sich vorstellt, man hat 10 Wellen in einer Sekunde, muss man natürlich genug Platz, also bei mir auf dem Bildschirm sind 15 Sekunden, das ist ein riesiger Bildschirm, so viel Platz habe ich da, das heißt, ich sehe 15 mal 10, 150 solche sinusoidalen Kurven. Mhm. Das ist eine ganz harmonische Angelegenheit und ist das Gehirn im Ruhezustand, wenn es gesund ist.
Ah, okay.
Und wenn ich mich jetzt anstrenge, dann ist das, dann wird die Amplitude, also die Höhe der Welle, immer kleiner. Also dann sieht das so ein bisschen aus wie Ostsee.
Also, okay.
Und wenn ich im Tiefschlaf bin, dann sieht das aus wie Sturmflut.
Oh, okay.
Da haben wir sehr hohe Wellen. Das hat aber was damit zu tun, dass die Generatoren, die das machen, woanders sitzen. Man kann sich vorstellen, wenn wir da oben ableiten, sehen wir natürlich am stärksten, was die Großhirnrinde macht, die uns am nächsten ist, wenn wir da unsere Elektroden drauf haben.
Ja, ach so. Ja.
Und wenn wir jetzt schlafen zum Beispiel, wird ja die Großhirnrinde runtergefahren.
Ja.
Und die soll sich ja ausruhen, tut sie auch.
Ja.
Und dann ist quasi die Aktivität im Zentrum ganz innen in unserem Gehirn. Mhm. Und wenn wir, und das sind ganz langsame Impulse, die wir dann quasi wie durch so ein Echolot da oben sehen können.
Ah, okay, spannend.
Und die sind sehr langsam. Die sind dann so bei 1 bis 2 pro Sekunde. Also es ist sehr langsam und die Amplitude steigt damit an. Also das wären ganz hohe, langsame Wellen, wie quasi auf dem Pazifik, Südpazifik. Da ist dann richtig große, langsame Wellen. Also das ist ein bisschen der Unterschied. Wenn wir uns also mental anstrengen, ist das so Ostsee im Sommer. Ja. Also ganz flach und krisselig.
Ja.
Und wenn wir müde werden und einschlafen, dann sind das so ganz hohe Wellen wie auf Hawaii.
Okay, das hört sich irgendwie auch entspannt an.
Genau, das ist dann auch entspannt. Das ist dann quasi der Tiefschlaf.
Okay.
Und dazwischen gibt es sozusagen alle Abstufungen. Und das hat man damals ja erstmal nur gemessen.
Ja.
Und dann hat man gesagt, wie ordnen wir das zu? Ich hatte schon gesagt,
ja,
die stimmt. Idee war, boah Mann, wenn man jetzt mental aktiv ist, muss da ja riesige Wellen kommen. Und wenn man,
ja.
Ne, und es war genau andersrum. Und so hat man das aufgezeichnet, hat gesagt, okay, so sieht das aus im entspannten Wachzustand, den wir immer erstmal haben wollen. Das nennen wir die Ruheaktivität. Das ist erstmal das Wichtigste. Das ist bei jedem Menschen ein bisschen individuell. Das heißt, ich kann das immer wieder finden, die einzelne Person. Also schon sehr, sehr individuell.
Aha, wie ein Fingerabdruck.
Ein Fingerabdruck, ja, kann man so sagen.
Okay.
Aber es gibt natürlich so eine gewisse Breite, in der quasi die Menschen dann alle sind. Ne? Also es gibt dann meinetwegen von 8 bis 12 pro Sekunde, so messen wir das, ne? Ist diese sinusoidale Geschwindigkeit, die wir als normal definieren. Damit, da sind irgendwie 97,5% der Menschen haben so eine Geschwindigkeit da. Mhm. Das heißt, ich gucke erstmal, wie sieht deine Geschwindigkeit aus und wie verteilt die sich übers Gehirn?
Ja.
Das ist dann, wie in der Medizin immer so, ne? Ist das normal oder ist das irgendwie auffällig?
Ja.
Ist das auffällig im Sinne von, oh, du bist aber sehr speziell?
Okay.
Oder ist das auffällig im Sinne von, Mensch, das kenne ich schon von Krankheiten, wo das anders ist und da muss ich mich drum kümmern, ob das Teil einer Erkrankung ist.
Ja.
Und von daher, das ist immer der Abgleich mit dem, was wir an Erfahrungswissen haben, was diese elektrischen Summenkurven so machen.
Ja.
Und da kann man schon sehen, wenn das Gehirn nicht vollständig funktionsfähig ist, weil irgendwo Zellen Schaden genommen haben, dann habe ich weniger Zellen, die das machen, oder es sind bestimmte Regionen, die dann ausfallen und es gibt dann charakteristische Veränderungen. Wir kleben auf den Kopf in der Regel unsere 16, 18 Elektroden. Wir können aber auch 64 da drauf kleben, also je genauer wird das natürlich. Das muss natürlich für den Alltag einigermaßen tauglich sein. Und damit kann man sich ja schon vorstellen, wie viele das sind.
Ja.
Und dann kann ich schon relativ genau sehen, wenn Unterschiede da sind. Meistens vergleichen wir erstmal die Seiten miteinander, linke und rechte Hirnhälfte.
Mhm.
Und wenn man dann sieht, dass da eine Differenz ist, muss ich mich natürlich darum kümmern, okay, warum ist die da? Ist die Struktur darunter anders?
Ist es denn normalerweise gleich bei den Hirnhälften oder?
So gut wie.
Ah, ja. Okay.
In der Geschwindigkeit der Kurve ja, in der Amplitude, also der Höhe der Welle, gibt es kleine Unterschiede meistens.
Mhm.
Die sind aber fixiert. Das ist dann bei einer Person immer so.
Ja, ach so, okay.
Aber die Geschwindigkeit ist immer gleich. Da gibt es auch sehr enge Normgrenzen, wie die voneinander nur abweichen dürfen. Sonst muss ich mich darum kümmern, warum ist irgendeine Region im Gehirn zum Beispiel langsamer.
Ja. Okay. Gut. Lassen wir es uns mal praktisch machen. Also komme jetzt als Patient denn zu Ihnen. Was erwartet mich da? Also wie läuft das ab? Wo kriege ich denn diese ganzen Sachen aufgeklebt?
Ja, kleben tun wir gar nicht so
oft.
Aber also nee, ganz vorne steht ja die Frage, wieso kommen Sie überhaupt zu mir?
Ja,
ne? Also
genau.
So der Punkt, ne? Also Indikation, sagen wir
ja,
ne?
Ja.
Warum soll diese Untersuchung stattfinden? Und man kann sich ja vorstellen, okay, wenn ich da irgendwas Gehirnströme messe, dann will ich wissen, ist die Funktion in Ordnung über die Zeit? Ist die Struktur, kann ich ja nicht so viel sagen. Dafür gibt es ja viel bessere bildgebende Verfahren. Im Sinne von, machen wir ein MRT, ne, was bei kleinen Kindern aber oft natürlich heißt, man muss die sedieren, damit die da 20 Minuten ganz still liegen und sich nicht bewegen.
Ja, ja.
Auch im EEG sollte man sich wenig bewegen sozusagen, aber das Nullbewegen ist dann nicht notwendig.
Mhm.
Und dann stellt sich die Frage, also was wollen wir wissen, unsere Fragestellung, dann haben wir natürlich eine Indikation, da macht ein EEG Sinn dann nicht, das können wir ja zum Schluss nochmal kurz
gucken,
wann es total Sinn macht und wann man denkt, okay, it's nice to have und wann sollte man sich das sparen.
Ja, okay.
Dann ist immer gut, wenn man einigermaßen entspannt ist.
Ja.
Also dann haben Sie ja schon gesagt, dann klebt man die auf den Kopf. Nee, wir machen das, bei uns kriegen die alle so Badekappen auf.
Ach so.
Und in den Badekappen drin sind die Elektroden und die haben so eine kleine, also wie so eine Unterlegscheibe durch die Mütze durch sozusagen.
Aha.
Und da spritzen wir dann, jetzt natürlich nicht mit einer Nadel, sondern
okay, so mich.
aber wir spritzen dann da so ein bisschen so eine Kontakt. Paste dazwischen. Das ist so ein bisschen so gelartiges, wasserlösliches Zeug.
Ja.
Das stellt halt die Verbindung zwischen dieser kleinen Metallplatte, die ja den Strom dann aufnehmen soll, und der Kopfhaut da. Sodass man immer so ein bisschen dazwischen fummeln muss, zwischen den Haaren, dass man quasi Kontakt zwischen diesem Metall und den Haaren herstellen kann. Und dadurch, dass das diese Badekappe ist, hat die einen gewissen Anpressungsdruck.
Ach so, ja.
Und dadurch ergibt sich überhaupt der Kontakt zur Kopfhaut.
Ah, okay.
Und das können wir messen dann gleich im Sinne von, wie viel Widerstand ist da. Wenn der natürlich, je höher der Widerstand, umso mehr müsste ich verstärken, umso weniger sehe ich natürlich.
Ja.
Also gibt es bestimmte Normgrößen, in denen ich den Widerstand reduziert haben muss, damit ich eine sinnvoll auswertbare Messung bekomme. Also nachher tatsächlich diese Kurven.
Ja.
Okay. Und wenn also jetzt jeder dieser Punkt gut kontaktet ist, dann die Widerstände entsprechend ausreichend niedrig sind, dann wird einfach die Aufzeichnung gestartet.
Ach so.
Und das ist irgendwie in der Idealsituation, weil dann eben diese wunderschönen sinusoidalen, gleichmäßig harmonischen Wellen zum Vorschein kommt, im ruhigen Zustand bei geschlossenen Augen.
Ach so, dann mache ich meine Augen zu und kann eigentlich Augen entspannen.
Und dann, genau, eigentlich ist die Ansage relax.
Okay.
Wir wollen quasi das Gehirn im Nullzustand.
Ja.
Am besten wäre Meditation, an nichts denken, einfach im Hier und Jetzt.
Okay.
Das ist quasi die Übung.
Ist ja schön.
Ja, eigentlich ist das schön.
Ja.
Genau, nicht jede Zweijährige versteht gleich, was man von ihr will.
Ja, klar. Das kann ich wiederum verstehen.
Ne, also, ja, also bei uns machen das ja auch Kinderkrankenschwestern und medizinisch-technische Kolleginnen, die quasi da sehr viel Erfahrung haben, wie man mit den Kindern so umgehen kann, dass das gut funktioniert.
Ah, ja, genau.
Und wir haben auch durchaus gerne, dass die einschlafen. Das ist quasi so in diesem, so bis 3-4 Jahre ist das ja ganz relativ einfach, dass wir auch die Tageszeit so festlegen, des EEGs, dass die quasi das EEG diese Badekappe aufbekommen, wenn sie noch wach sind, und dass sie dann eigentlich relaxed bei Mama einschlafen können. Die Säuglinge, die schlafen auch gerne an der Brust ein, also haben die das EEG während des Einschlafens an der Brust.
Also kannst du das auch schon bei Säuglingen machen?
Das machen wir auch bei Neugeborenen auch bei Frühgeborenen im Inkubator, das geht alles.
Okay.
Ist eben auch nicht belastend sozusagen.
Ja.
Wir klauen ja auch keine Ströme, also wir saugen die ja nicht ab, sondern wir messen nur, was da unten stattfindet.
Ja, okay.
Wir messen nur, was da unten stattfindet, das ist wie ein EKG auch, ne? Dann klauen wir dem Herz ja auch keine Herzaktivität. Ja,
Gott sei Dank.
Genau, sondern das ist eine Aufzeichnung dessen, was passiert.
Ja.
Und deswegen, Schlaf ist sehr interessant, weil sich da, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ne, die Aktivität an der Hirnoberfläche nimmt dann langsam ab, und dann sind andere Generatoren wichtig, und das ist eine sehr aussagekräftige Situation, wenn die Kinder dann in den Schlaf gehen. Das ist immer quasi für das EEG am besten.
Okay. Ich spüre bei der Behandlung gar nichts, oder also bei der Untersuchung kann ich irgendwas spüren?
Nee. Also es ist dieses Käppi, und dann ist gut.
Okay, also man spürt nicht irgendwie ein Kribbeln oder irgendwas? Nee, okay. Nee.
Wir kribbeln nirgends.
Okay,
aber es gibt schon jetzt quasi, dass wir jetzt quasi, wir haben jetzt ein Kind, das ist gekommen, ist entspannt, hat sich entspannt quasi dahingesetzt oder auf dem Schoß und dann so ein bisschen eingeschlummert, und dann ist gut so. Und dann kann man sagen, dann haben wir eigentlich schon so das Gröbste, was wir wollen. Und dann, wie gesagt, dieser Fingerprint, den das EEG ist, den will ich einmal sehen, um zu gucken, ob, also erstens will ich es verstehen, will ich gucken, okay, wie sieht denn dein Fingerprint aus, weil das ist die Grundlage dafür zu sagen, okay, wenn jetzt irgendwas kommt, was da nicht hingehört, da können wir gleich noch kurz drauf eingehen, dann muss ich das immer ins Verhältnis setzen, wie ist es denn bei dir?
Ja.
So, und das ist natürlich immer total wichtig, dass ich dann weiß, okay, bei diesem Menschen sieht das so aus, und jetzt kann ich das, was da jetzt besonders noch kommt, auf dieser Basis interpretieren.
Ah, okay.
Und deswegen bin ich auf diese erstmal ganz normale Ableitung angewiesen.
Ja.
Und wir lassen dann die das können, im Sinne von, ja, okay, ich habe verstanden, was du von mir willst, mit denen machen wir immer eine Pusteübung, indem man einfach tief ein- und ausatmet. Da gibt es so Windmühlen, die man bläst. Das ist eine Übung, weil sich dann eine charakteristische Veränderung im EEG ergibt
durch das Pusten?
Durch das Pusten, durch Hyperventilation, also einfach mehr atmen.
Ja.
Ändert sich das EEG auf charakteristische Art und Weise. Und das ist für uns immer ein interessanter Marker, zu schauen, wie das reagiert.
Okay.
Und dann gibt es so eine Flackerlichtlampe, die in aufsteigender Frequenz Lichtblitze appliziert. Ah. Dabei sind die Augen geschlossen, aber die Lichtblitze gehen eigentlich durch die Lider durch, ja, wie so ein Disco-Licht ist das.
Ah, okay.
Und dann lässt man das einmal durchlaufen und guckt, ob das Gehirn auf diese schnellen Blitzreize reagiert oder nicht.
Ja.
Das sind quasi so Zusatzsachen, ne? Also da applizieren wir tatsächlich einen Reiz oder provozieren einen und sagen, okay, schauen wir doch mal, wie das Gehirn darauf reagiert, weil es da charakteristische Auffälligkeiten gibt bei Patienten mit bestimmten Epilepsieformen.
Ah, okay.
Das ist nämlich die breiteste Einsatzindikation für EEGs. Frage, hast du eine Tendenz, eine Veranlagung dazu, epileptisch zu reagieren? Weil wir untersuchen dann ganz primär jetzt hier auch natürlich klar im Setting eines Epilepsiezentrums ganz viel, ist das epileptisch oder nicht? Und wenn es epileptisch ist, wie ausgeprägt ist das?
Ah, okay.
Das ist die häufigste Fragestellung, die wir haben.
Und das kann ich dann sehen an den ganzen Kurven?
Das ist sehr augenscheinlich, muss man sagen. Meistens sehr augenscheinlich.
Okay.
Bei Kindern viel, viel augenscheinlicher als bei Erwachsenen. Also wir haben eine viel höhere, in Anführungsstrichen, Ausbeute, wer Anfälle hat ganz, ganz oft auch entsprechende EEG-Auffälligkeiten.
Aha.
Was natürlich die Diagnosestellung dann letzten Endes nicht nur vereinfacht, sondern damit stellen wir unsere Diagnose, so
okay, muss man sagen. Dann ist es also klar sozusagen.
Genau.
Ja. Ah,
okay. Und das ist quasi die häufigste Indikationsstellung, epileptische Anfälle, ja, nein.
Mhm.
Ja. Und es gibt natürlich darüber hinaus die Frage sozusagen, ob ich eine normale Hirnaktivität hat im Sinne von, ist die so reif, wie der Patient alt ist, in der Größenordnung.
Ach, das kann ich auch erkennen.
Ja, das kann ich erkennen, aber das ist halt bei weitem nicht so sensitiv im Sinne von aussagefähig, wie die Frage, also es gibt viele Menschen, die von der Entwicklung her weit zurück sind, aber einen völlig normalen Fingerprint haben. Also der normalen Range ist, das korreliert nicht so gut. Bei Menschen, die epileptische Anfälle haben, jeder epileptische Anfall ist im EEG zu sehen, wenn ich ihn denn habe, weil also epileptisch heißt immer, die Neuronen, die ich da habe, tun gleichzeitig das Gleiche.
Mhm.
Wenn ich, also schon gesagt habe, diese sinusoidale Kurve ist die Summe der gesamten Aktivität und immer so eine schöne Sinuskurve.
Okay.
Epileptisch ist ganz anders, das ist quasi ein sehr grober Rhythmus, der quasi mit diesen 10 pro Sekunde, die wir vorher hatten, überhaupt nichts zu tun hat, sondern meistens so im Bereich von 2 bis 4 pro Sekunde ist und ganz charakteristische Ausdrucksform jetzt als Grafo-Element, also als typisches Zeichen dann im EEG hat.
Und das zeigt aber auch an, wenn ich nicht gerade einen Anfall habe, sondern…
Man muss sich vorstellen, epileptisch heißt, ich habe Neuronen, Nervenzellen, die gleichzeitig das Gleiche tun. Das gibt es im Gehirn sonst nicht.
Ach so,
okay. Das Gehirn ist ja so, dass es interaktiv ist quasi. Ja. Unsere Leitungsbahnen werden mit der Reifung immer schneller und immer besser ausgebaut, diese Bahnen, diese Autobahnen, die wir dann haben. Und dann kann ich sehr schnell interagieren. Und das Gehirn ist sehr ökonomisch und verschwendet keine Energie.
Ja.
Damit sind immer nur die Zellen, die gerade wichtig sind, in der Kommunikation. Und das basiert auf Ungleichzeitigkeit.
Ah, ja, okay. Ja.
Epileptisch heißt, ich habe jetzt eine ganze Population von Neuronen, die jetzt gleichzeitig entladen. Das gibt es im Physiologischen nicht.
Okay.
Und dieses gleichzeitige Entladen, das stört die anderen auch. Die wehren sich auch dagegen, dass sich das ausdehnt.
Ach so, ja.
Und das kann ich im EEG sehen.
Okay.
Und die können natürlich nur in einer gewissen Geschwindigkeit entladen, weil jede Zelle muss sich auch wieder erholen. Also es kann entladen und dann muss es sich wieder kurz erholen und dann kann es wieder entladen und dann kann es sich wieder kurz erholen.
Ja.
Und der Anfall, den wir sehen, dann im Sinne von, ich kann gerade nicht mitmachen, weil mein Bewusstsein weg ist oder ich mache irgendwelche Bewegungen, die ich sonst nicht mache, die ja sehr gerne auch rhythmisch dann sind, in genau diesem Rhythmus der Entladungen, die wir neuronal dann sehen. Diese Abläufe, diese epileptischen Abläufe sozusagen, die treten jetzt klinisch, also sichtbar auf, wenn diese Neuronenverbände die anderen mitreißen.
Ach.
Ja, okay. Also wenn das nicht nur, was weiß ich, dieser kleine Verband ist, sondern wenn dieser elektrische Reiz des Rhythmuses die anderen mitreißt.
Ach so, wenn die Überhand gewinnen sozusagen.
Genau, ich vergleiche das immer gern mit so einem Konzertsaal, ja, wo man so hingeht, was weiß ich, sind 3000 Leute da, jetzt, je nachdem, ob wir jetzt Klassik hören oder ein Punkkonzert gehen, ist die Stimmung, bevor die Band auftritt, ja, so, dass die Leute miteinander quasseln, mal mehr oder weniger laut, und man hört so ein Grummeln.
Ja.
Da ist tatsächlich auch so, wenn man das als Summe sich angucken wird, ist das fast immer auch sinusoidal.
Ah, ja, okay.
Also so eine Menschenmenge ist auch immer ein Sinus. Das ist, also die Toningenieure wissen das sehr genau.
Okay.
Und wenn ich da jetzt, das kennen alle, wenn ich da jetzt eine Gruppe habe von 10 Leuten, die nicht mehr miteinander quasseln, sondern rhythmisch anfangen zu klatschen.
Ach so, ja.
Oder? Dann höre ich das, obwohl das nicht lauter ist von der Dezibelzahl, nicht lauter ist als alle anderen quasseln, höre ich das trotzdem überall, weil dieser Rhythmus sticht raus.
Ja, stimmt.
Und das wären jetzt meine epileptischen Zellen.
Ah,
und
okay.
Die, man kann weiterreden, aber irgendwann ist man auch ein bisschen genervt davon.
Stimmt.
Irgendwann ist die Stimmung dann so, jetzt könnte aber auch die Band mal kommen.
Ja.
Und dann weiß keiner, warum das zündet, aber plötzlich klatschen alle in dem Rhythmus.
Stimmt, genau, so. Das ist mir auch schon aufgefallen. Stimmt.
Was passiert also? Die sind irgendwie alle angesteckt worden und jetzt macht das ganze Auditorium gleichzeitig das Gleiche. Es gibt zwar ein Klatschen, ein rhythmisches, das kann man ja auch schön finden, aber es gibt inhaltlich nichts mehr.
Stimmt.
Also es ist die Enddifferenzierung der ganzen Aktivität.
Ja.
Das ist der epileptische Anfall.
Okay, spannend.
Und das beruhigt sich dann wieder, wenn das Gehirn quasi nicht mehr kann, also weil so viel Energie verballert ist.
Ja.
Und dann ist wieder nur die kleine Gruppe, die da vielleicht noch klatscht und das sind die, die ich im EEG sehe.
Ah,
okay. Das ist der epileptische Fokus, das ist quasi der Ausgangspunkt.
Okay, hat man mal ein Bild.
Ja. Genau, so ungefähr kann man sich vorstellen. Das heißt, wenn das sich ausdehnt, das ist natürlich im EEG wunderbar sichtbar, weil diese Energie des Gleichzeitigen, diese Rhythmizität sehr gut zur Darstellung kommt und elektrisch eine ganz große Power hat.
Ja.
Also bei mir auf dem Bildschirm piekt es dann halt nach oben. Ja?
Okay.
Also die Amplitude wird deutlich höher und das Ganze wird sehr steil und sehr gleichmäßig rhythmisch.
Ja. Ah, okay.
Nach dem suchen wir.
Okay. Wenn Sie das sehen, dann wissen Sie Bescheid, sozusagen.
Da weiß ich zumindest, da gibt es so eine Gruppe, die macht da einen los.
Ja.
Ja? Und jetzt danach muss man natürlich noch gucken, was hat das jetzt für eine Bedeutung für den Einzelnen und so weiter und so fort.
Ja.
Aber ja, danach suchen wir und dann das Ausmaß gucken wir an und so stellen wir unsere Epilepsie-Diagnose im Sinne von: Epilepsie ist ja, ich habe einen Anfall natürlich, aber im Sinne von, welche Art Epilepsie hast du denn? Wo gehört das hin?
Ja.
Und was haben wir für ein Konzept dafür? Wie sieht die Prognose aus?
Okay, interessant. Und dann ist die Behandlung im Prinzip zu Ende. Die Untersuchung.
Die Untersuchung, genau. Ja. Also das wäre jetzt quasi, komme ich das erste Mal, frage ja, nein, wie sieht das denn aus? Jetzt findet man da irgendwas, sagt okay, so Kind ist eingeschlafen und dann kann man das kategorisieren und feststellen, okay, so und so viel Entladung sieht man da und da sind die. Dann kann man sich natürlich darum kümmern, wie sieht das Hirngewebe da aus, wo quasi dieses entsteht, diese Entladung, ist das Entstehen, also ist das Gewebe, hat das ein sichtbares Problem? Das ist eine MRT-Frage, also eine Frage an die Struktur.
Ach so, okay.
Und wenn die Struktur, also das ist im Kindesalter nicht so selten, dass die Struktur ist völlig normal. Das heißt, es ist rein funktionell. Nur die machen das so, weil sie es so machen. Wir wissen nicht, wie die miteinander interagieren, dass das dazu kommt.
Okay.
Und das ist dann für uns total wichtig zu sagen, okay, welche Art von Epilepsie hast du denn? Epilepsie ist ja dann die Krankheit mit den Anfällen.
Ja, ach so.
Und da gibt es durchaus im Kindesalter sehr spezifische, die altersabhängig sind. Das heißt, die bekomme ich in einem bestimmten Alter.
Mhm.
Und wenn alles gut geht, verschwinden die in einem anderen Alter auch wieder.
Ah, okay, das ist ja am besten.
Genau. Und dann ist es natürlich so, kann man sich ja vorstellen, wenn ich jetzt mal versuche, ich gehe in eine zweite Klasse und habe den ganzen Tag da so eine klatschende Gruppe im Kopf.
Ja.
Dann sind die anderen so ein bisschen genervt.
Ja.
So, das heißt, ich kann mich nicht so gut konzentrieren. Ja, ich habe vielleicht Probleme mit meiner Aufmerksamkeit.
Ja.
Das ist so das Häufigste, was gestört wird.
Okay.
Vor allen Dingen auch, wenn das nachts zum Beispiel ganz doll wird, diese Entladung, die wir da im EEG haben, sichtbar machen können, dann stört das meine Gedächtnisleistung und so weiter. Und da ist natürlich total wichtig zu wissen, wie groß das Ausmaß dieses Störsenders, den nenne ich mal jetzt mal so, im Sinne von, wie hoch ist mein Risiko eben auch, dass ich von meiner mentalen Entwicklung, von meiner schulischen Entwicklung da ein Problem bekomme, aufgrund dieser dauernden Aktivität, die quasi nicht nur die Zellen, die epileptisch sind, können nicht mitarbeiten, das wäre ja nur das eine, wir haben ja genug Zellen, wenn da ein paar ausfallen, wäre nicht so schlimm, aber die nerven halt auch die anderen, die dann gerne eben auch immer wieder in diesen kollektiven Rhythmus verfallen und da mitklatschen.
Okay, der ist noch ungünstig.
Genau, und das ist schon dann recht wichtig in der Einschätzung, wie sinnvoll oder wie steuere ich meine Therapie.
Ach so, okay.
Ja, das ist also einmal die Frage, Anfälle haben, nein. Das ist natürlich, erstmal steht ganz im Vordergrund.
Ja.
Und die andere Frage sozusagen, wie sieht denn meine mentale Entwicklung aus? Das ist bei Kindern ja das A und O. Mhm. Ja, wir müssen ja quasi diesen normalen Entwicklungsprozess des Kindes, seine Ressourcen nutzen können letzten Endes, den möglichst gut unterstützen, auf keinen Fall beeinträchtigen natürlich.
Ja, ja.
Und ich sagte ja schon, es gibt nicht selten eben auch solche Epilepsieerkrankungen, die Passagier sind. Die treten auf in einem bestimmten Alter und verschwinden auch gerne wieder, sodass dann unser Job ist, zu gucken, wie kriegen wir die da gut durch.
Ja, okay. Und dann, wenn das aber weg ist, ist es auch weg, ja? Also sieht man das dann?
Bei denen ist dann weg, genau. Das kann man dann im EEG auch oft sehr schön sehen. Dann verschwinden diese elektrischen Potenziale, die wir vorher quasi zur Diagnosestellung nutzen konnten. Deswegen ist es mit einem EEG nicht getan, sondern wir haben dann immer Verläufe und schauen jetzt nicht. Das ist ein ganz gutes Frühwarnsystem. Auf der einen Seite wird es schlechter, kommt was auf uns zu. Und auf der anderen Seite ist es ein ganz gutes System, um zu schauen, wohin bewegt sich diese Erkrankung. Da wollen wir natürlich immer, dass die irgendwann gefälligst auch wieder geht. Das ist immer das Best-Case-Szenario.
Genau, wäre schön.
Und, aber da haben wir nicht so wirklich einen Einfluss drauf. Das ist so, wie es ist. Mhm. Und wir müssen steuern, was wir an therapeutischen Optionen haben, was für das Kind in Frage kommt, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist.
Ja, okay. Also gibt es immer mehrere Untersuchungen, EEGs.
Genau, also wir haben einmal, ich hatte jetzt diese Standardsituation genannt, weil ja die Ausgangsfrage war, wie sieht es aus, wenn wir jetzt zu euch kommen, was machen wir denn da?
Genau.
Wir haben auch dann, wenn das mit dem Einschlafen nicht klappt, dann machen wir durchaus auch Provokation von Schlaf im Sinne von schlaf mal weniger die Nacht.
Ach so.
Und wir reduzieren den Schlaf, Schlaf am Tag zu induzieren.
Ja.
Das hat den Hintergrund, dass wenn man in den Schlaf reinstolpert, weil man todmüde ist, das auch wieder für diese Frage, identifiziere ich solche Neuronengruppen, die epileptisch sind, einen positiven Effekt hat. Also die Ausbeute wird höher.
Ach so,
Und dann gibt es die Fragestellung, wenn wir sagen, ich will gern sehen, wie das im Schlaf ist, aber du schläfst ja nicht. Das trifft auf Grundschulkinder natürlich zu. Die machen ja natürlich niemals einen Mittagsschlaf. Und wir sagen, wir können aber nicht immer Schlaf entziehen im Sinne von Provokationen machen, weil eigentlich ist Schlaf Regelmäßigkeit und kein Schlafentzug total wichtig für Patienten, gerade mit Epilepsien.
Ja.
Und dann machen wir eine Ableitung über die ganze Nacht.
Ja.
Und dann kommen wir jetzt mit dem Kleben, was wir ganz am Anfang hatten.
Ja.
Dann hält die Badekappe nicht so lang und dann verrutscht das Ganze. Und dann kleben wir die tatsächlich fest mit einem wasserlöslichen Kleber.
Okay.
Also morgens wird einfach die Haare gewaschen und dann fallen die alle runter sozusagen, die Elektroden. Und dann werden die festgeklebt.
Okay.
Und dann kriegt man auch eine Art Badekappe über so einen grobmaschigen Strumpf, damit die nicht verruckeln und man nicht irgendwo hängen bleibt.
Ja.
Und dann machen wir Ableitungen länger, also eine ganze Nacht. Oder wir machen auch Ableitungen jetzt über das ganze Wochenende zum Beispiel.
Okay.
Wenn die Frage ist, hast du da vor allen Dingen dann auch nachts oder hast du da epileptische Anfälle? Und dann wollen wir tatsächlich Anfälle aufzeichnen.
Ja.
Und da ist dann die Frage, wo kommen die genau her? Aus welcher Hirnregion? Und dann wird es natürlich total wichtig, auch zu sagen, also Anfall ja, nein, ist die eine Frage.
Mhm.
Und die andere Frage, wenn Anfall, wo wird der generiert? Also diese Gruppe, die wir da vorne rechts hatten, die da irgendwie zusammen klatscht, die sehen wir natürlich nur, wenn sie ganz isoliert da klatscht.
Ja.
Wenn immer gleich alle mitmachen, dann finde ich diese Gruppe gar nicht.
Okay, das stimmt,
Und ich will aber genau wissen, wo die ist, denn es gibt ja auch immer wieder Also muss man so sagen, Anfälle entstehen ja, weil da irgendeine Störung ist.
Ja.
Die ist entweder, weil die sich miteinander verabredet haben, das ist altersabhängig und funktionell, oder da ist irgendein Webfehler in der Struktur des Hirngewebes,
ja,
was dazu führt, dass die aktiv werden und epileptisch sind.
Okay.
Und das ist dann immer eine Frage, kann ich das in der Bildgebung dann eben, jetzt MRT wieder, kann ich da ein Korrelat finden? Also ist da eine Strukturveränderung im Zweifel,
ja,
die dieses Epileptische zur Folge hat.
Ach so.
Dann muss ich die Frage klären, ist das eine Hirnstruktur, die nur Epilepsie macht?
Ja.
Dann stellt sich die Frage, kann ich die operieren? Weil die hören ja vielleicht von selber gar nicht wieder auf.
Ach so, okay.
Diese epileptische Energie zu produzieren.
Ja.
Und dann kann ich noch so viele Medikamente nehmen, das wird ja immer bleiben.
Ja, okay.
Dann muss ich immer prüfen, ist das etwas für die Chirurgen, für die Epilepsie-Chirurgen? Und das ist dann immer die Fragestellung an das EEG, wie gut kann ich das lokalisatorisch eingrenzen? Also kann ich exakt sagen, wo das sitzt?
Ach so, okay.
Und dafür
würde
mehr oder weniger.
Ja.
Also erstmal erhöhen wir die Zahl der Elektroden auf dem Kopf, um das genauer zu sehen. Und dann, ja, geht das auch so weit, dass man tatsächlich auch Elektroden direkt auf das Gehirn klebt. Aber dazu gehört ja, dass man quasi durch die Schädeldecke durch muss, also alles erst fortgeschritten, wenn ich mir davon verspreche, dass für den Patienten nachher ein Benefit da rauskommt. Also sprich, ich das irgendwie operieren kann.
Okay.
Das ist quasi High-End im Sinne von, muss ich immer mit auf der Platte haben, muss ich immer weiter gucken, wenn ich mir nicht erklären kann, was da passiert.
Ja, okay. Aber ins Gehirn rein, das hört sich ja irgendwie, aber was machen Sie nicht in den DRK-Kliniken, wer stand, oder?
Nee, auch nicht so vorm Frühstück.
Nee. Okay, das ist schon mal gut. Ja. Okay, aber es ist auf jeden Fall spannend. Also gibt ja wirklich viele Möglichkeiten da scheinbar.
Genau, also die Epilepsien sind ja bei Kindern und Jugendlichen häufige Erkrankungen. Also so 0,5% haben eine Epilepsie.
Okay.
Ich sage mal, wenn die Kinder in die Schule gehen, Mensch, du bist nicht allein.
Ja.
Ja, weil mit Sicherheit mindestens noch ein weiteres Kind, aber eher mehr Kinder in jeder Schule eine Epilepsie haben.
Ach so, spannend.
Das muss man nicht sehen. Die sind medikamentös gut eingestellt oder die Epilepsie ist auch schon gerade wieder weg oder geht gerade weg und so weiter. Und dann gibt es natürlich immer welche, und dafür sind wir natürlich primär als Epilepsiezentrum zuständig, wo das nicht so easy läuft.
Ja.
So, sondern wo letzten Endes die Mittel der ersten Wahl, sagt man immer, also das, was man geben kann, gut verträglich, gut effizient, damit die Epilepsie in Schach hält und erstmal durch die Zeit kommt. Oder eben, also die darauf so nicht reagieren oder deren Ursache bis dato nicht geklärt ist oder geklärt ist und eben schwierige Epilepsien macht, die sich schwer behandeln lassen und die lange bestehen bleiben.
Ah, okay.
Also das ist quasi ein sehr, sehr weites Feld. Ich sage mal, Epilepsie ist, ich bin dafür zuständig, die Diagnose zu stellen und dann willkommen im Schloss Charlottenburg, 134 Zimmer.
Und okay.
Unsere Aufgabe ist zu gucken, in welchem Flügel wohnst du mit deiner Epilepsie und dann am besten, in welches Zimmer gehörst du. Daraus können wir Behandlungsstrategien und eine Vorhersage für die Prognose entwickeln.
Ja.
Und unter dem steht das. Das ist also letzten Endes der Job, den wir haben.
Ja, okay. Sehr interessant. Sehr spannend. Okay, dann haben wir aber auf jeden Fall jetzt einen guten Überblick über das EEG. Ne? Haben wir denn da noch was Wichtiges vergessen, was das Gerät so machen kann? Oder eigentlich?
Es ist total simpel.
Ja.
Und es gibt, also vielleicht kann man das noch Zukunftsaussichten. Wir träumen natürlich davon, dass das alles, dass man einfach ein Stirnband nimmt und in der ersten Hilfe sozusagen und dann das schon ableiten kann, dass das nicht so ein langes Prozedere ist, ne? Sozusagen. Aber bisher hat sich da technisch das nicht so entwickelt, dass das brauchbar ist, sozusagen.
Ja. Okay.
Und natürlich hat man viel versucht, aus diesen rhythmischen, schönen Sinuskurven auch mehr herauszufinden, außer es gibt es Seitendifferenzen oder ist das epileptisch oder nicht, sondern es ist natürlich auch immer eine Frage für welche Gedanken habe ich eigentlich gerade oder wie intelligent bin ich denn oder wie groß ist mein Risiko für dies oder das.
Mhm.
gibt aber leider oder glücklicherweise, wie man es sieht,
je nach
Sichtweise, ja, keine guten Korrelationen.
Okay.
Ja, sodass letzten Endes bleiben wir bei einer Kurve, wie sie vor 100 Jahren entwickelt wurde oder aufgezeichnet, entwickelt hatte ja keiner,
ja,
aufgezeichnet wurde und vergleichen eigentlich primär.
Ach so.
Es gibt inzwischen Computerprogramme, die das auch gut können.
Ja, auch so mit KI vielleicht?
Mit KI, ja, ja, volle Pulle.
Okay.
Aber da es ist noch nicht so spruchreif. Also es gibt die ersten Untersuchungen, die quasi nah an die Auswertkünste der Ärztinnen und Ärzte drankommen.
So. Ja.
Bei Kindern ist es so, da ist das Spektrum so breit, dass wir weit davon entfernt sind im Moment noch,
so,
dass wir sagen können, okay, lass doch mal die Maschine machen.
Ja.
Also es bleibt erstmal an uns, auch sich das alles anzuschauen,
okay,
und
ja,
solche Screening-Programme zu entwickeln, ist offensichtlich nicht so ganz trivial. Aber das ist da so ein Stück weit natürlich die Zukunftsmusik, dass man mehr EEG-Ableitungen schneller und einfacher machen kann, dass man die zu Hause machen kann.
Ach so,
immer
ja,
das große Problem, die Artefakte. Ich brauche eigentlich immer eine Kamera, die mir sagt, was macht der Patient gerade.
Ja.
Also wunderschönes epileptisches Muster ist Kauen. Also wenn ich kaue, ne, dann habe ich Muskeln, die arbeiten. Die
ja,
machen, wenn sie arbeiten, natürlich auch elektrische Reize, ne, weil sie ja quasi zur Aktivität animiert werden müssen. Und diese Änderung an der Membran, die quasi den Befehl umsetzt, Muskel spann dich an,
ja,
ist hochgradig elektrisch sichtbar und die Exekution, also das Zusammenziehen des Muskels, ist auch elektrisch sichtbar. Dann habe ich also, wenn ich kaue, ja, ein rhythmisches Signal,
ja,
was oft auch sehr gleichmäßig ist und was quasi im EEG so dominant ist, dass alles andere nicht mehr sichtbar ist.
Ach so.
Und das ist aber natürlich ein ganz einfacher Artefakt.
Ja.
Wenn ich das jetzt nicht weiß, wie der genau aussieht oder ob der auch wirklich gerade kaut, dann weiß ja, ich nicht, ob das ein Anfall ist oder ob der jetzt kaut.
Ja, gerade ein Kaugummi oder sowas.
Zum Beispiel.
Ja.
Kaugummi ist ja ganz No-Go fürs EEG.
Ja, ganz genau, schrecklich. Damit ist das Thema durch.
Genau.
Ja.
Und das auseinander zu dividieren, was ist Artefakt, Umgebung bei so niedrigen Strömen, ne?
Ja.
Also bei so ganz kleinen Strömen, weil die so verstärkt werden müssen, macht es schwierig, EEGs zu machen, einfach so im weiten Feld. Wir haben das in den 90er Jahren gemacht mit so Kassettenrekordern, geh immer nach Hause und mach mal.
Ach so.
Das auszuwerten war eine Katastrophe und das Ergebnis
okay,
auch nie ausreichend gut, dass
okay,
man das einfach eingestellt hat.
Ja, nee, klar, wenn das dann doch so komplex ist, dann
ist das ja, die Ströme sind einfach zu klein,
ja,
muss man sagen.
Ne?
Okay. Und da haben wir bisher keine Methode. Das wäre total interessant, dass man sagen müsste, setzt die Kappe auf und dann ist gut. Ne? Und
ja,
dann gucken wir uns das an und dann hinterher rechnet mal raus, was da alles nicht hingehört. Bisher gibt es da keine gute
ja,
KI zu. Aber
naja, man weiß,
schauen wir mal.
Genau, schauen wir mal. Schauen wir mal, was da so kommt.
Genau.
Genau. Ja, dann kann ich nur sagen, Herr Dr. Panzer, vielen Dank, dass Sie mich hier wirklich so gut aufgeklärt haben. War wirklich interessant.
Ja, hat mich gefreut.
Danke.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.